Deutschlandfunk. Agenda.
Ja, das ist, meine Damen und Herren, eine Pracht hier. Dieser goldene Saal im Herzen der Stadt Augsburg. Die Gemälde und die Darstellungen an den Wänden künden vom Handel, mit dem diese Fuggerstadt groß und bedeutend geworden ist. Handel und Wirtschaftsbeziehungen statt Macht, die auf Krieg gründet. Wir sind also im Herzen der Stadt Augsburg und wenn ich durch die meterhohen Fenster hier hinaus blicke auf den Marktplatz, draußen an der Fassade über dem großen Platz ein überdimensionales Plakat, ineinander verschränkte Hände, die gemeinsam ein Herz darstellen, darüber die ukrainischen Farben und drunter in gigantischen Lettern Friedensstadt Augsburg. Unser Thema heute in der Agenda, wir möchten Sie, meine Damen und Herren, und uns selbst informieren, wie diese Stadt Augsburg mit den Geflüchteten aus der Ukraine umgeht, was wird für sie getan, wie werden sie aufgenommen, für diese Leid- und Fluchtgeplagten Menschen, aber auch welche Herausforderungen für die Kommune das mit sich bringt, wo die Schwierigkeiten liegen und die Probleme, die noch zu lösen sind oder die bereits gelöst worden sind. Vor allem aber lernen wir hier, wie solidarisches Miteinander funktioniert hier in Augsburg. Vielleicht als Beispiel für viele andere Städte und Gemeinden in ganz Deutschland, die sich ebenso einsetzen für die Menschen aus der Ukraine, die hier bei uns in Deutschland Schutz suchen. Die Agenda heute mit dem Thema solidarisches Miteinander, wie eine bayerische Kommune, nämlich Augsburg, Geflüchtete aus der Ukraine aufnimmt. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Sie können uns anrufen. Ich nenne Ihnen gleich die Telefonnummer, wenn Sie Ihre Bemerkungen, Beobachtungen oder Beispiele mit in die Sendung hineingeben wollen. 00800, die Telefonnummer 4464-4464. Das wiederhole ich nochmal. 00800, der Anschluss aus ganz Europa kostenlos für Sie. 4464-4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de, agenda@deutschlandfunk.de. Eva Weber ist bei uns, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. Vielen Dank für die Gastfreundschaft.
Sehr gerne und einen schönen guten Morgen.
Eva Weber, Sie sind seit Mai 20, also jetzt gerade fast 2 Jahre im Amt, die erste Frau in der Geschichte der Stadt Augsburg als Oberbürgermeisterin. Augsburg, Frau Weber, war selbst zerbombt vor fast 80 Jahren. Muss man in der Gemeinde diese Erfahrung gemacht haben, um solidarisch helfen zu können anderen Menschen, die versuchen, dem Bombenhagel heute zu entfliehen?
Ich glaube, diese Erfahrung haben in Deutschland ganz viele Städte gemacht. Da ist Augsburg sicher keine Ausnahme. Was uns in Augsburg sicher ausmacht, ist, dass wir eine der Städte mit dem größten Migrationsanteil in ganz Deutschland sind. Fast 50% unserer Augsburgerinnen und Augsburger haben eine Zuwanderungsgeschichte. Das kommt unter anderem natürlich auch aus der Wirtschaftswunderzeit, aus der Blütezeit in den 60er Jahren, als auch die ganzen Anwerbeabkommen auch geschlossen worden sind. Türkei, Griechenland, Italien. Und da sind viele, viele zu uns gekommen. Und deswegen kennt Augsburg das eigentlich. Wir sind auch immer schon eine internationale Stadt. Sie haben gerade vorher selber gesagt, ein bisschen die Geschichte von unserem Rathaus. Elias Holl hat das vor über 400 Jahren gebaut und wir waren immer schon ein internationaler Handelsstützpunkt. Das heißt, auch hier hat man schon vor Hunderten von Jahren gelernt, mit verschiedenen Nationen umzugehen.
Und dieses Wissen und diese Erfahrung, die brauchen Sie wahrscheinlich heute, denn die Herausforderungen, die jetzt in diesen Tagen, in den letzten Wochen auf Sie zugekommen sind, sind enorm. Wie viele Menschen aus der Ukraine sind denn zurzeit bei Ihnen in der Stadt?
Das können wir so genau nicht sagen, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer ja einen besonderen Status haben. Sie können ja 90 Tage lang in Deutschland sich aufhalten, bevor sie sich registrieren müssen. Und deswegen haben wir ganz unterschiedliche Zahlen von den Menschen, die bei uns schon bei der Ausländerbehörde vorstellig geworden sind und sich einer sogenannten Mini-Registrierung unterzogen haben. Das sind ungefähr 1400. Wir haben aber gleichzeitig ungefähr 2350 Anträge, die bei uns beim Amt für soziale Leistungen schon gestellt worden sind, von Menschen, die einfach finanzielle Unterstützung brauchen. Und ich weiß, dass zusätzlich viele, viele privat bei Familien, bei Freunden untergekommen sind, wo sie jetzt auch erstmal aufgefangen werden. Die kennen wir noch überhaupt gar nicht. Und das wird die Herausforderung jetzt in den nächsten Wochen auch sein, da nach und nach eben diese Registrierung durchzuführen, damit wir eben wissen, wer da ist und damit wir dann eben auch punktgenau Hilfe leisten können.
Ja, das klingt nach einer gewaltigen Organisationsaufgabe, die Sie wahrscheinlich Tag für Tag vor neue Probleme stellt. Ihr Tagesablauf, Frau Weber, geprägt durch diese aktuelle Herausforderung?
Ich bin am 1. Mai 2020 ins Amt gekommen. Das war mitten im ersten Lockdown zu Corona. Also Krisenmanagement ist etwas, mit was ich meine Amtszeit inzwischen überschreibe. Und deswegen bin ich das inzwischen auch nach über 2 Jahren gewöhnt, dass man schlicht und ergreifend jeden Tag aufs Neue auch reagieren muss. Es ist eine Riesenherausforderung, vor allem auch für die Verwaltung. Wir haben 2 Jahre Corona hinter uns, wo wir hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Gesundheitsamt abgeordnet hatten, um die Kontaktpersonennachverfolgung sicherzustellen, um die Inzidenzen zu erfassen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir jetzt Unterstützung brauchen beim Amt für Soziale Leistungen, in der Ausländerbehörde, bei denjenigen, die auch die Kontakte zu den Ehrenamtlichen machen. Und das ist eine große, große Herausforderung und da muss man jeden Tag neu überlegen, wie es geht.
Eva Weber, das klingt sehr harmonisch. Steht denn die komplette Stadt Augsburg wie ein Block und wie ein Fels hinter dem, was Sie in der Bürokratie, in der Administration nun tun müssen, um den Menschen Schutz zu bieten?
Wir haben wie ein Block, das hört sich an, als hätte ich 300.000 Menschen befragt, ob sie auch alle damit einverstanden sind. Ich habe aber den guten Vergleich, weil ich schon 2015 zweite Bürgermeisterin war. Und es ist schon ein Unterschied zwischen der Flüchtlingsbewegung 2015, 2016 und jetzt. Die Hilfsbereitschaft ist um einiges größer. Der Wunsch zu helfen, der Wunsch wirklich auch selber Hands-on-Projekte zu machen, ist extrem hoch. Und viele Augsburgerinnen und Augsburger haben sich bei unterschiedlichen Organisationen gemeldet, haben selber Wohnraum zur Verfügung gestellt, fragen an, was sie denn konkret tun können. Ich weiß von Menschen, die extra Urlaub genommen haben, um Hilfskonvois mitzupacken. Also da ist schon eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung da.
Und dieses eben dann zu organisieren, das ist die Herausforderung, vor der Sie stehen. Wie das Ganze auch finanziell, denn das dürfen wir auch nicht vergessen, funktioniert, darüber werden Sie uns auch ein bisschen Einblick geben, wer da nun was bezahlt. Denn das sind ja auch ganz gewaltige finanzielle Aufgaben, die da auf die Gemeinde, in diesem Fall auf Augsburg, von woher wir uns heute melden mit dieser Ausgabe der Sendung Agenda, auf Sie zukommen. Wir haben einen Gast aus der Ukraine. Es ist Marina Plotnikova. Guten Tag, Frau Plotnikova.
Guten Tag und vielen Dank an alle für die Einladung und für diese schöne Möglichkeit, hier zu sein. Ja, und ein paar Worte über mich, über meine Familie, über die Menschen aus meinem Heimatland zu sagen. Ja, und natürlich, ich glaube an einige Probleme meines Volks hier in Deutschland und in ganz Europa zu sagen.
Frau Plotnikova, Sie sprechen hervorragend Deutsch. Wie kommt es?
Dankeschön.
Ja. Wie kommt es? Sie haben es gelernt in Ihrer Heimat?
Ja, ich komme aus der Ukraine, aus einer der schönsten Städte der Ukraine, aus Kharkiv. Kharkiv, wie viele wissen, liegt an der Grenze mit Russland. Und das ist eine der Städte der Ukraine, die als erste angegriffen wurde. Ja, das waren schreckliche Sachen, die ich da gesehen habe. Ja, ich komme aus Kharkiv, ich stamme aus Kharkiv und da habe ich die Pädagogische Universität absolviert und da habe ich Deutsch und Englisch studiert und seit über 20 Jahren bin ich an der Kharkiver Universität für Radioelektronik als Deutsch- und Englischlehrerin tätig.
So. Frau Plotnikova, können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie die Entscheidung getroffen habe, ich verlasse meine Heimatstadt, ich gehe weg nach Europa, nach Westen? Was hat Sie bewogen? Was war das für ein Gefühl?
Ja, das war ein einziges Gefühl, das war Angst für mein Leben und natürlich und insbesondere für das Leben meiner Familie. Das war eine sehr, sehr schwere Lösung für uns und für unsere Familie. Der Abend am 23. Februar und der Morgen am 24. Februar, das waren ganz andere Realitäten. Wir können uns überhaupt daran nicht seriös, ja, nicht so denken, dass wir einmal unser Haus verlassen mussten. Das war schrecklich. Sie können sich nur vorstellen, dass einmal in der Nacht oder ganz morgen früh Ihr Nachbar kommt zu Ihnen, ja, und sagt plötzlich, du hast 10 Minuten und musst wegfahren. Ja, überhaupt wegfahren. Warum? Warum muss ich mein bequemes Haus verlassen, wo alles ist, was ich nur habe, was ich für mein ganzes Leben erworben habe? Warum muss ich mein Haus verlassen? Aber der Nachbar sagt, du musst und du hast 10 Minuten. 10 Minuten hatte meine Familie, um unser Haus zu verlassen. Ich wohne in einem meistbeschossenen Stadtviertel der Stadt. Ja, und mein Haus steht fast am Rande der Stadt. Und wir wurden von diesen Bombenangriffen aufgewacht. Ja, und wir telefonierten einander. Ja, alle verstanden, was passiert war. Mhm. Ja, aber niemand wollte daran glauben. So in einer modernen, ja, entwickelten, blühenden Stadt sowas passieren. Und überhaupt in unserem Land, das war schrecklich.
Alle haben es für undenkbar gehalten. Frau Plotnikova, ja. Sind Sie alleine gegangen oder mit
der
Familie?
Nein, ich kam mit meiner Familie. Ich kam mit meinem Sohn und meiner Mutter. Wir haben in Zinsig noch ein paar Worte über unseren Weg, ja, aus Kharkiv. Wir fuhren nicht sofort. Ich habe 10 Tage lang in der Untergrundbahn gelebt und auf dem Boden geschlafen, ja, zusammen mit den anderen Menschen. Die anderen Menschen, die in meinem Wohnviertel geblieben sind, die schliefen in den Kellern. Ja, und das sind schreckliche Sachen. Aber ich saß in der U-Bahn mit meiner Familie und wir begannen schon zu hungern. Ja, alle Geschäfte waren zu. Und zuerst gab es keine Möglichkeit, Lebensmittel zu kaufen. Ja, wir stehen diese langen Schlangen zu Apotheken, zu den Supermärkten, die etwa 2 Stunden pro Tag nur arbeiteten. Ja, und deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, irgendwohin abzufahren. Wir wussten nicht, woher sie gefahren waren, verstehen Sie? Mhm. Und zuerst kamen sie im Westen der Ukraine, aber da gab es noch keinen Platz für die Flüchtlinge. Alles war besetzt, ja, mit den Flüchtlingen. Es gab keine Wohnmöglichkeiten. Und dann beschlossen wir, ins Ausland zu fahren.
Und dann sind Sie nach Polen gekommen zuerst?
Nein, wir sind nach Rumänien gekommen. Mhm. Und dann später Österreich und Deutschland, nach Deutschland.
Und wieso treffen wir Sie jetzt heute hier in Augsburg? War das ein Ziel, das Sie vor Augen hatten, oder sind Sie hierher geschickt worden sozusagen?
Nein, das ist zufällig, dass ich und meine Familie da sind. Wir fuhren und unsere Bekannten, also Bekannten von Bekannten, ja, haben uns mit einem sehr schönen Mann bekannt gemacht. Ja, er heißt Frederik Zucker. Er kommt aus Augsburg und er ist jetzt unser neuer Freund, ja, so wie ein Verwandter von uns jetzt. Ja.
Wie waren Ihre Gefühle, als Sie das erste Mal hierher in die Stadt Augsburg gekommen sind? Das ist ein Monat her jetzt, ja, in etwa.
Zuerst habe ich die Ruhe gefühlt. Ja, ich konnte die ganze Nacht schlafen, ohne aufstehen und irgendwo hinzulaufen. Ja, und dann habe ich Tatjana kennengelernt. Ja, und sie hat mich in den Verein Deutsch-Ukrainischen Dialog eingeladen. Ja, und seit erster Woche meiner Dasein bin ich da in diesem Verein als Freiwillige tätig. Ja. Und das macht mein Leben ruhiger. Ich kann den anderen Menschen helfen und ich werde der Stadt und den Menschen hier näher werden. Mhm. Ja.
Haben Sie Heimweh, Frau?
Ja. Ich habe Heimweh ständig. Ja. Hier gibt es bestimmt andere Herausforderungen, ja, und Frau Eva hat schon darüber gesagt und erzählt, ja, diese Wartzeiten, ja, ewige, wir warten auch schon seit vielen Wochen an verschiedene Termine und so weiter und so fort. Ja, ja, und viele Menschen aus der Ukraine können das nicht verstehen. Bei uns in der Ukraine sieht es ein bisschen anders
aus. Frau Polotnikova, ja, wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind und im Verlauf der Sendung noch das eine oder andere berichten, auch wie es Ihnen dann hier ergangen ist und wie man Ihnen geholfen hat. Sie haben gerade Frau Dr. Tetjana Hogan-Klubertan gesprochen. Ja, herzlich willkommen in der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk.
Vielen Dank und guten Morgen.
Und das Stichwort deutsch-ukrainischer Dialog Augsburg ist gefallen. Da sind Sie maßgeblich als Freiwillige involviert. Im Grunde sind Sie Pädagogin an der Universität. Diesen Verein, diesen deutsch-ukrainischen Dialogverein, den hat es schon immer gegeben, oder nicht?
Also wir haben hier viele Vereine in Augsburg von verschiedenen auch Nationalitäten. Und es gab ja auch und gibt auch einen ukrainischen Verein, der sich dann mit der ukrainischen Schule hier in Augsburg beschäftigt. Wir haben ja auch nach dem Ausbruch des Krieges gemerkt, wir brauchen im weitesten Sinne des Wortes einen umfassenden Dialog zwischen verschiedenen Nationalitäten der Stadt Augsburg. Und deswegen dann nach dem Beginn des Krieges wurde dieser konkrete Verein, der deutsch-ukrainische Dialog, gegründet.
Und damit helfen Sie den Menschen, die hierher kommen. Wie haben Sie Frau Plotnikova kennengelernt?
Frau Plotnikova habe ich auf dem Rathausplatz kennengelernt bei einer Kundgebung. Also ich muss sagen, dass die Stadt Augsburg von Anfang an zusammengekommen ist an diesem Ort, an dem Rathausplatz.
Das ist unter dem Plakat, was ich gerade beschrieben habe.
So ist es. Also am ersten Tag des Krieges, am 24. Februar früh, als wir dann alle miteinander telefoniert haben und dann überlegt haben, wir müssen uns sammeln. Da hat die Frau Weber auch gesagt, ich komme dann dazu am Abend. Um 18 Uhr standen wir alle hier auf dem Rathausplatz, die Stadträte, Frau Weber. Die Stadtratssitzung wurde abgesagt bzw. verschoben, damit wir uns hier versammeln können und miteinander reden können. Denn wir mussten uns verständigen, was passiert eigentlich. Und diese Kundgebungen, die waren dann oft auch die Möglichkeit, einfach miteinander als Stadt ins Gespräch zu kommen. Und an einer von diesen Kundgebungen ist Frau Plotnikova zu mir gekommen und hat gesagt, ich bin gerade aus Kharkiv gekommen, war 10 Tage unterwegs, bin hier angekommen, bin verloren. Was soll ich machen?
Und was konnten Sie dann für Sie tun?
Also Frau Plotnikova war schon untergebracht. Das heißt, ich wusste, dass sie in Sicherheit ist, dass ich jetzt nicht eine Wohnung und Essen organisieren müsste für sie. Und ich habe gesagt, was würde dir gut tun? Vielleicht gut tun würde allen Menschen, wenn man zusammenkommt, miteinander reden, über eine Erfahrung berichtet und auch sich nützlich fühlt. Also viele Menschen, die aus der Ukraine kommen, sagen, wir wollen etwas tun, wir können nicht passiv sein, wir wollen entweder helfen, wir wollen uns einbringen, wir wollen auch der Aufnahmegesellschaft, die uns mit dem herzlichen Willkommen hier empfangen hat, auch zurückgeben. Und die Frau Plotnikova wie auch ganz, ganz viele andere Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, engagieren sich freiwillig hier in Augsburg, helfen mit, packen an, laden die Güter, schmieren Brote, stehen als Gesprächspartner zur Verfügung, geben Informationen weiter und so weiter.
Ein ganzes Räderwerk, also was in Gang gesetzt werden musste und zurzeit noch läuft und mit Sicherheit auch an Geschwindigkeit nicht abnimmt. Sie haben gerade schon drei meiner Gesprächspartnerinnen gehört, dass gerade Frau Dr. Tetjana Hogan-Klubert und Eva Weber als Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg ist bei uns auch zugeschaltet. Frau Professor Dr. Karin Scherschel von der Katholischen Universität Eichstätt. Hallo Frau Scherschel.
Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Schade, dass Sie nicht bei uns hier in diesem herrlichen Saal stehen können. Wir brauchen aber Ihre Expertise. Jetzt für den Augenblick haben wir nicht sehr viel Zeit, gerade eine Minute. Frau Scherschel, das Schicksal, was Marina Plotnikova uns gerade berichtet hat, ist das typisch zurzeit für die Situation?
Ja, ich würde sagen, ja. Also das sind die Beschreibungen aufgrund des Krieges, relativ schnell das Haus zu verlassen, fremd zu sein, aber auch willkommen zu sein, Bekannte zu kennen. Frau Polatnikova hat geschrieben, dass sie selbst Akademikerin ist. Das ist auch relativ typisch, dass gerade Personen mit starken Ressourcen, die sind, denen die Flucht als erstes möglich ist. Sie kommen in Städte an. Wir haben aber auch sozusagen eine besonders günstige Situation, wenn mit Blick auf das Aufenthaltsrecht. Das heißt, dass es sehr gute Voraussetzungen gibt, für die Leute anzukommen. Das ist sicher ein großer Unterschied zu den Erfahrungen, die Frau Weber bereits angesprochen hat mit Blick auf 2015, 2016. Aber das ist sicher schwierig zu sagen, ist das typisch. Also typisch ist immer, dass man aus einer wissenschaftlichen Perspektive sich anschauen kann, dass es dann bestimmte Personen sind, die fliehen. Wir wissen, dass es sehr viele Frauen sind, dass es sehr viele Kinder und Jugendliche sind. Deshalb würde diese Typik zutreffen. Aber Flucht, Fluchtwege, Ankunft, Kontakte, das wird immer sehr individuell erlebt und hat sehr viel auch mit subjektiven Eigenerfahrungen zu tun.
Frau Scherschel, Sie beleuchten das Ganze eben aus der akademischen Perspektive. Sie sind Flucht- und Migrationsforscherin an der Katholischen Universität in Eichstätt, Leiterin des Zentrums Flucht und Migration eben dort an der Uni. Sie forschen über das Thema geflüchtete Frauen, Lebenssituation, Migration, Asyl und so weiter. Und deswegen ist es schön, dass Sie hier sind und vor allen Dingen Sie haben nicht nur über die Menschen geforscht, sondern Sie beziehen die Selbsteinschätzung dieser Menschen mit ein. Darüber werden Sie uns gleich berichten. Und auch in unserer Runde ist Wolfgang Haschner von der Industrie- und Handelskammer hier in Augsburg, Leiter des Geschäftsbereichs berufliche Bildung in Augsburg. Für mehr als einen guten Tag, Herr Haschner, reicht es im Augenblick nicht.
Ja, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Und Sie brauchen wir, weil wir ein bisschen über Sie erfahren wollen, wie die Unternehmen reagieren hier in Augsburg und drumherum und wie Sie denn helfen können. Stichwort Ausbildung und so weiter, Arbeitskräfte, Fachkräftemangel. Meine Damen und Herren, Sie können uns anrufen hier in der Sendung Agenda 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer oder Sie schreiben uns eine Mail an agenda@deutschlandradio.de. Jetzt die Nachrichten, dann geht's weiter. Und Thema heute in der Sendung Agenda, wie Augsburg, wie die Stadt Augsburg Geflüchtete aus der Ukraine aufnimmt. Wie gestaltet sich das Miteinander, das solidarische Miteinander in der Gästeschar Marina Plotnikova? Wir haben sie gerade schon gehört mit ihrer Schilderung der Momente des Aufbruchs und des Verlassens ihrer Heimat. Frau Plotnikova, fehlt Ihnen Ihre Arbeit? Sie haben uns gesagt, dass Sie an der Nationalen Universität für Radioelektronik tätig waren. Fehlt Ihnen die tägliche berufliche Herausforderung?
Ja, genau. Und, aber jetzt haben wir auch einige Online-Unterricht mit den Studenten. Das war nicht sofort, das passierte nach ein paar Wochen nach dem Kriegsanfang. Und jetzt wurde das Studium an unserer Universität online wieder aufgenommen. Und ich habe diese Online-Unterricht fast täglich im Alltag, ja. Ja. Und, aber natürlich brauche ich meine Heimat und mein Dasein.
Rechnen Sie damit, wieder nach Hause zurückkehren zu können?
Jetzt kann es sehr schwer zu sagen, weil die Stadt ist fast zerstört. Ja, und viele Viertel sind zerstört und ich kann jetzt genau nicht sagen, ja, aber natürlich will ich nach Hause.
Aber ist Augsburg jetzt im Augenblick ein bisschen Heimat für Sie, oder?
Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, dass ja Augsburg jetzt wie eine zweite Heimat für mich ist. Ja, es ist wirklich so, weil ich fühle, weil ich mich hier ganz gut, ganz wohl fühle. Ja, alle Menschen sind sehr, sehr gutherzig, sehr nett für mich und für alle Menschen aus der Ukraine. Ja.
Herr Haschner, Wolfgang Haschner, den wir gerade schon vor den Nachrichten kurz gehört haben, von der Industrie- und Handelskammer, Geschäftsbereich berufliche Bildung und Augsburg. Was ist Ihr Überblick? Es kommen sehr gut, teilweise sehr gut ausgebildete Menschen aus der Ukraine zu uns.
Ja, das ist richtig. Also wir wissen tatsächlich, die Qualifikationen, die uns erreichen, die bei uns ankommen, sind doch sehr ausgeprägt, auch sehr unterschiedlich. Und trotzdem ist ein großer Unterschied da zu den Jahren 2015 und danach, weil viele der Menschen, die uns heute auch in den Betrieben begegnen, ja hoffen und warten, wie wir gerade auch gehört haben, wieder zurückkehren zu können. Also es geht nicht unbedingt auch direkt jetzt schon um schnelle Beschäftigung, sondern es geht ums Ankommen. Es geht vielfach, ich glaube, die letzte halbe Stunde hat es gezeigt, um humanitäre Hilfe. Es geht um eine Versorgung mit Notwendigsten. Und Beschäftigung bewerten wir aktuell auch ja ein Stück weit als nachrangig, weil tatsächlich andere Dinge bedeutender sind.
Aber was können die Unternehmen aus der Region und aus der Stadt konkret im Moment tun? Was tun sie?
Die bereiten sich vor. Die Betriebe sind sehr, sehr offen, ja Beschäftigte auf- und anzunehmen. Die Betriebe haben in den letzten Jahren doch sehr, sehr viel gelernt über Integrationsprozesse, genau darüber, wie es gelingen mag, Menschen anderer Herkunft ja in Beschäftigung mit aufzunehmen. Ja, und auch mitzunehmen auf all die Dinge, die letztendlich auch für die Betriebe hier von Bedeutung sind.
Frau Scherschel, Professor Karin Scherschel von der Universität Eichstätt, was wir hier hören, im Augenblick in diesen ersten Wochen, die diese Menschen zu uns nach Deutschland kommen und speziell hier nach Augsburg, steht im Vordergrund der Schutz und die direkte Hilfe. Wie ist da eigentlich der Übergang von Schutz und Hilfe zur Integration? Kann man diese Grenze, wenn es eine Grenze ist, definieren?
Nein, ich würde sagen, Schutz und Hilfe ist bereits Integration. Also sei denn man trennt und man versteht unter Integration nur das, was mein Vorredner gesagt hat, dass es um Arbeitsmarktintegration geht. Und wie er richtig ausgeführt hat, ist das zurzeit nicht das, was als erstes ansteht für viele, die geflohen sind. Also wir haben eben bereits mit dem Beispiel von Frau Plotnikova festgestellt, es sind viele Frauen, es sind viele Kinder. Es stellt sich die Frage sozusagen der Erstversorgung, der humanitären Hilfe. Es stellt sich aber auch die Frage der Einschulung. Die Frage, was passiert sozusagen mit den Kindern? Wie geht es mit der Bildung weiter? Das heißt, Arbeitsmarktfragen sind zurzeit noch nachrangig, aber Integration beginnt mit dem Schutz. Integration beginnt damit, dass Menschen psychosozial versorgt werden, dass Menschen wie Frau Huppen-Klubert das geschildert hat, sozusagen in einen Dialog eingebunden werden. Das bereits alles wäre Integration. Also Integration heißt nicht immer nur... So
ja, wir fallen uns da ein bisschen ins Wort, weil wir uns gegenseitig nicht sehen können. Verzeihen Sie bitte, Frau Scherschel. Ich wollte Sie fragen, gelingt uns das, was Sie gerade angeführt haben, im Vergleich zu 2015, 2016 besser?
Ich glaube, es lässt sich zurzeit noch kein... Vergleich stellen, weil wir haben sozusagen zwei verschiedene Phasen, zwei verschiedene Zeiträume. Man kann sozusagen erste Vergleiche mit Blick auf die Unterschiede im Aufenthaltsrecht feststellen. Man kann erste Vergleiche mit Blick auf die Wahrnehmung der Geflüchteten feststellen. Sie haben eben Frau Weber gehört, die gesagt hat, dass die Hilfsbereitschaft eine größere ist und dem würde ich zustimmen. Das heißt nicht, dass 2015, 2016 keine große Hilfsbereitschaft da war, aber sie war durchaus polarisierter. Das heißt, Vergleiche sind möglich, aber Vergleiche sind derzeit auf bestimmte Momente möglich, was das Aufenthaltsrecht angeht, was die Warnung angeht. Und ich glaube, erst im Verlauf wird sich zeigen, das hat mein Vorredner eben angesprochen, wollen die Menschen überhaupt bleiben? Wie wird sich dieser Krieg weiterentwickeln? Das kann zurzeit tatsächlich noch niemand sagen. Deshalb ist es vermutlich möglich, in 2-3 Jahren zu sagen, was tatsächlich die Unterschiede waren. Jetzt lässt sich sagen, es gibt die Massenstrom-Zustrom-Richtlinie versus Asylverfahren. Es gibt eine freiwillige Verteilung, Möglichkeit privater Unterkunft und so weiter und so fort. Daran lassen sich Veränderungen und Unterschiede festmachen. Mhm. Was Fragen der Integration betrifft, der Teilhabe, das wird eine Frage sein, die wir sozusagen die nächsten Wochen und Monate im Blick haben müssen und erst nach einem bestimmten Zeitraum tatsächlich beurteilen können. Aber die Voraussetzungen, das kann man sicher sagen, sind weitaus besser als 2014, 15, 16, weil natürlich die Institutionen, auch die Akteure aus den Erfahrungen gelernt haben. Allerdings würde ich das gerne in so einer Art Ja-Aber beantworten. Es gibt viele Lernerfahrungen, es gibt Strukturen, die entstanden sind. Aber Frau Weber hat es eben gerade angesprochen. Sie hat gesagt, seit 2020 ist sie in ihrem Amt und seitdem macht sie Krisenmanagement. Das heißt, wir wurden mit einer Corona-Pandemie konfrontiert und auch das hat Spuren hinterlassen. Und auch das wirkt sich auf Regelinstitutionen und Anforderungen von Regelinstitutionen aus.
Mhm. Frau Weber, das Ganze kostet Geld. Es kostet jede Menge Geld. Es gibt ja sogar Zahlen, die in etwa so ausrechnen, was kostet ein Geflüchteter quasi den Kommunen und Städten pro Monat. Da kursieren Zahlen, Sie werden es wahrscheinlich besser wissen, die um die 3.000 Euro herum pro Monat es in etwa beziffern. Wie kommen Sie mit den finanziellen Herausforderungen klar? Denn diese solidarische Hilfe ist zwar zum Teil auf Solidarität aufgebaut, die erst in erster Linie mal nichts kostet, aber es sind gewaltige Kostenanstrengungen, die Sie leisten müssen.
Wichtig, dass wir Ende Februar einfach ein freundliches Gesicht gezeigt haben und dass wir den Menschen geholfen haben. Das war für mich das Allerwichtigste.
Ohne an irgendwelche Euro und Cent zu denken.
Ohne an irgendwas zu denken, weil mir das einfach unfassbar wichtig war, dass wir den Menschen, die wirklich in Not gekommen sind, hier auch ein gutes Ankommen zu ermöglichen. Und alles andere muss sich jetzt auch ergeben. Also wir haben ja jetzt durch die Ministerpräsidentenkonferenz erfahren, dass ab 1.6. wir den sogenannten Rechtskreiswechsel haben. Also bisher bekommen die Geflüchteten ja über Asylbewerberleistungen eine entsprechende Unterstützung. Ab 1.6. soll das Ganze über das Jobcenter abgewickelt werden. Da ist es grundsätzlich so, dass die Kommunen mit einem Drittel der Kosten der Unterkunft mitbelastet werden. Das ist nicht zu schultern, das sage ich auch ganz deutlich. Also das ist schon eine Frage, auch wie man jetzt mit dem gesamten Komplex auch umgeht. Wir vor Ort machen, glaube ich, viel, weil natürlich viel vor Ort auch gemacht werden muss. Also ich meine beispielsweise die ganzen Personalkosten, die bei uns auch aufschlagen, um das Ganze zu organisieren, das ist selbstverständlich, aber es sind natürlich auch erstmal Kosten. Und wir haben beispielsweise bei uns im städtischen Haushalt auch einen entsprechenden Betrag schon zur Verfügung gestellt und beschlossen, damit man eben diese anfallenden Kosten, die jetzt einfach organisatorischer Art sind, auch entsprechend abwickeln kann.
Vieles läuft über das ehrenamtliche Engagement, wie wir auch gerade schon festgestellt haben. Hören wir da mal kurz hinein, meine Kollegin Eva-Maria Götz war beim Infopoint, das wird sie uns jetzt gleich erklären, was das genau für eine Stelle ist, die von Helferinnen und Helfern geführt wird, auch von Geflüchteten am Königsplatz hier in Augsburg. Die Mitarbeiter stammen auch aus der Ukraine. Und wie und in welcher Form dieser Infopoint das Ankommen zumindest etwas leichter macht und die Orientierung ermöglicht, das hören wir uns jetzt an.
Blau abgeklebt, die Schaufenster, man kann es von Weitem sehen, ein leuchtendes Blau. Infopoint for Refugees steht groß darauf geschrieben. Informationen für Helferinnen und Helfer steht da drunter. Ja, wenn man innen in dem Raum steht, dann sieht man, es handelt sich wahrscheinlich um ein ehemaliges Bekleidungsgeschäft. An den Wänden hängen noch die Spiegel, aber es hängen hier auch jetzt eine ukrainische Fahne und ein großes Plakat. Da steht drauf, mehrsprachige Informationen zum Ankommen und Leben in Augsburg. Es gibt Tische mit Stühlen und Computern. Eine Familie steht an dem Tresen, der früher wahrscheinlich der Kassentresen war. Hinter dem Computer hier am Tresen steht Frau Sidak. Frau Sidak, Sie haben gestern eröffnet, ne? Und heute ist schon so viel los.
Da war gestern auch sehr viel los. Gestern haben wir um 10 Uhr aufgemacht. Bis 17 Uhr sind wir jeden Tag von Montag bis Freitag von 10 bis 17 und am Samstag von 10 bis 15 Uhr.
Und Sie sprechen auch Ukrainisch?
Ich spreche Ukrainisch, Russisch, Deutsch, genau.
Und neben mir steht jetzt der Herr Vogel. Das ist ja schon beeindruckend, wie viel hier schon los ist. Jeder Tisch ist besetzt. Herr Vogel, was ist das Konzept hinter diesem Infopoint?
Der Infopoint soll ein niederschwelliges Angebot für Geflüchtete insgesamt sein. Im Moment haben wir natürlich den Schwerpunkt bei Geflüchteten aus der Ukraine gesetzt. Und wir wollen ihnen dabei helfen, Anträge zu stellen, sich zu orientieren. Es gibt auch ein bisschen ungewöhnliche Konstellationen, wenn Menschen zum Beispiel Haustiere mitgebracht haben. Und darauf muss irgendwo reagiert werden. Und da versuchen wir, die Menschen zu unterstützen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir auch den Dienststellen und anderen Einrichtungen eine Hilfestellung geben können, wenn Anträge einfach vollständig und komplett ausgefüllt sind. Dann hilft das dem Amt für soziale Leistungen, dann hilft das der Ausländerbehörde, dann wird es vielleicht auch am Tierschutzverein helfen.
Können sich aber auch Menschen an Sie wenden, die vielleicht helfen wollen?
Genau, wir sind also sehr eng im Kontakt sowohl mit dem Freiwilligenzentrum Augsburg als auch mit Tür an Tür, die ebenfalls Arbeit mit Ehrenamtlichen organisieren und natürlich auch mit dem Verein Deutsch-Ukrainischer Dialog, die das ja auch im Ehrenamt machen. Das sind die drei großen Bausteine, die hier freiwillige Arbeit leisten. Und ich bin sehr froh, dass wir so viele engagierte Augsburgerinnen und Augsburger finden, die sich hier einsetzen.
Das ist jetzt eigentlich eine neue Qualität von Willkommenskultur, nenne ich das mal, dass es plötzlich so einen offenen Treffpunkt gibt, einen Informationspunkt, wo sich alle erkundigen können, einbringen können. Da haben wir doch was gelernt in den letzten 7 Jahren.
Ich glaube, dass die Strukturen offener geworden sind und dass wir natürlich schon auch als Verwaltung, ich komme ja aus der Verwaltung nun mal, gelernt haben, besser und zielorientierter zu reagieren. Wichtig für uns wäre, dass auch die Rahmensetzung, die der Gesetzgeber hat, einigermaßen gleichförmig und transparent für alle sind. Wenn sehr häufige Wandel entstehen, ist das für die Verwaltung ein bisschen schwierig, weil wir da unsere Abläufe ändern müssen. Und auf der anderen Seite natürlich für die Hilfe- und Beratungssuchenden noch ein weiteres Problem, weil die Ansage von gestern Morgen schon nicht mehr gilt.
Frau Siedak hat sich eine ukrainische Flagge umgehängt. Damit weiß man jetzt, dass Sie der Sprache mächtig sind.
Ja. Ich habe heute früh einfach so mitgenommen, habe gedacht, ich hänge das nochmal auf, habe aber nicht geschafft. Also heute habe ich auch eine Ukrainerin gehabt, die ist im Alter zwischen 25 und 30 Jahre alt ist, selber hierher gekommen, hatte Bekannte hier noch gehabt und jetzt wohnen die zusammen. Das Problem ist, dass die Mutter noch in der Ukraine bleibt und sie kann die nicht holen momentan, weil das ist der Teil in der Ukraine, wo wirklich jetzt schlimm ist. Sie macht sich ja sehr viele Gedanken und auch letzte Woche, hat sie heute auch erzählt, ist der Bruder von ihr gestorben. Und dadurch hat sie heute uns gebeten um die Hilfe und die vielleicht seelische Hilfe, weil sie kann nicht mehr schlafen. Und das haben wir auch Kontakte gegeben, ein bisschen hier unterstützt. Ich habe auch vorgeschlagen, vielleicht einfach hierher zu kommen und hier ein bisschen was anschauen und einfach miteinander sein und zusammenhalten. Ich glaube, das steht an der ersten Stelle. Das, was wir mit Formular ausfüllen, helfen können, das ist schon klar, aber einfach, dass die Menschen eigene Sprache hören und dann Hilfe bekommen. Dass die Menschen jetzt einfach einen Punkt haben, wo die sich wenden können, das ist ganz, ganz wichtig.
Und dieser Punkt ist der Infopoint in Ihrer Stadt, Eva Weber, als Oberbürgermeisterin. Das scheint gut zu funktionieren.
Der Infopoint ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Dinge auch entwickeln. Also wir sind permanent dabei, das Angebot auch anzupassen an das, was die Menschen auch wirklich brauchen. Und wir haben am Anfang gedacht, naja, ob man jetzt wirklich sowas ganz Zentrales braucht, wissen wir nicht, weil wir eine Hotline hatten. Aber wir haben einfach in den letzten Wochen gemerkt, nein, man braucht einen physischen, echten Punkt in der Stadt, wo die Menschen auch hingehen können. Und mir ist ganz wichtig, dass dieser Infopoint nicht nur für die Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern für Geflüchtete insgesamt gilt. Weil man darf nicht bei dieser Katastrophe, die in der Ukraine passiert, vergessen, dass wir viele andere haben, die auch nach Deutschland kommen und hier um Asyl bitten.
Das sind nicht nur die nigerianischen Studenten, die eben auch die Ukraine verlassen mussten. Ich glaube, in etwa 60 Fälle haben sie zurzeit in der Stadt, um die man sich genauso kümmern muss. Tetjana Hogan-Klubert, wir haben oftmals das Stichwort Ehrenamt jetzt schon gehört. Ein Großteil der Hilfe passiert ehrenamtlich. Wo stoßen Sie denn in Ihrer ehrenamtlichen Arbeit als deutsch-ukrainischer Dialog an Ihre Grenzen?
Vielleicht hebe ich nochmal hervor, wie unterschiedlich diese freiwillige Arbeit ist. Also wir haben von Anfang an dann auch Anrufe bekommen vom kroatischen Verein, von der Verbindung von Sinti und Roma, auch von anderen Vereinen, die deutschen Bürgern, Mitbürgern unterschiedlichen Hintergrundes, die gesagt haben, wir wollen mithelfen. Also viele auch in unserem Dialogverein sind unterschiedlicher Nationalitäten. Also das wird jetzt nicht getrennt, sondern man fühlt sich angesprochen durch diese Katastrophe und man möchte helfen. Viele Menschen, weil sie von Herausforderungen reden, das ist jetzt der 56. Tag des Krieges und seit dem ersten Tag des Krieges sind wir dabei, etwas zu machen, jeden Tag, Stunde für Stunde. Viele Menschen haben dann Urlaub genommen, der Jahresurlaub ist aufgebraucht. Viele Menschen arbeiten dann zusätzlich nach dem Arbeitstag von 8 Stunden nochmal 3, 4, 5 Stunden als Freiwillige. Man merkt, dass einfach die Kraft ein bisschen nachlässt. Und das ist eigentlich Wahnsinn, weil der Krieg, die Brutalität des Krieges wird größer und die Kraft wird kleiner. Und davor habe ich persönlich Angst, dass wir dann irgendwann mal keine Kraft alle zusammen haben. Und ich hoffe, dass das einfach nicht passiert.
Davon sind Sie glücklicherweise zurzeit sehr weit entfernt. Karin Scherschel, uns zugeschaltet, Katholische Universität Eichstätt. Die Belastungsgrenzen für Ehrenamtliche, und es gibt Belastungsgrenzen für Ehrenamtliche. Wie würden Sie die definieren? Was weiß die Forschung darüber?
Hat verstärkt nach 2014, 2015 eingesetzt und hat sich sehr stark mit dem Ehrenamt beschäftigt. Und zum einen ist es hervorragend, wie viele Menschen da sind und unterstützen. Und zum anderen genau die Phänomene, die Frau Vogel-Tobert jetzt beschreibt, dass Menschen eben Urlaub nehmen, dass sie sozusagen zusätzlich im Arbeitsalltag Zeit investieren. Das ist das eine, dass es sozusagen Erschöpfungsphänomene gibt. Dann gibt es aber auch Kompetenzfragen. Also für was ist es sozusagen möglich, dass Freiwillige aktiv werden können. Eben war die Rede von niedrigschwelligen Angeboten. Das heißt, das sind Angebote, die auch von Freiwilligen gewährleistet werden können. Aber die Frage ist natürlich immer, wo sozusagen die Möglichkeiten und die Fähigkeiten der Freiwilligen enden und wo sozusagen professionelle Hilfe einsetzen muss. Und das sind die Erfahrungen aus den Forschungen, nicht nur aus den Forschungen des Zentrums für Flucht und Migration, sondern auch vielen weiteren Studien, dass es Überforderungsphänomene gibt, Überforderung, wenn es um Fragen zum Beispiel im Umgang mit psychosozialen Problemlagen gibt, die wurden bereits angesprochen, Überforderung, wenn es um Fragen der sprachlichen Vermittlung geht und so weiter und so fort. Also das heißt, es gibt Überlastungsphänomene und wichtig, das ist auch etwas, was wir sozusagen aus den Erfahrungen von 2015, 2016 haben, ist, dass der Staat sozusagen den Ehrenamtlichen nicht die Rolle der Lückenbüßerin sozusagen oder die Rolle der Lückenbüßerin schickt. Das ist also wichtig. Die Frage der Finanzierung wurde eben bereits angesprochen, dass sozusagen staatliche Finanzierung zur Verfügung gestellt wird, dass Professionelle eingestellt werden, dass jetzt zum Beispiel Lehrkräfte, professionelle Lehrkräfte eingestellt werden. Also das heißt, dass die Ehrenamtlichen nicht alleine gelassen werden.
Werfen wir mit Wolfgang Haschner von der IHK noch einen Blick auf die Unternehmen und die Betriebe. Gibt es schon Beispiele, dass in der Stadt Augsburg Menschen aus der Ukraine eine Ausbildung begonnen haben oder weitergeführt haben?
Nein, tatsächlich noch nicht. Die jungen Leute, die jetzt hier sind, die müssen zunächst in allgemeinbildenden Schulen Platz finden. Die werden gegebenenfalls, und dafür sind die Weichen gestellt, in Berufsintegrationsklassen weitergeführt, um dann zum Sommer 23, also nächstes Jahr im Sommer, dann in die Ausbildung eintreten zu können. Bei konkreten Anfragen diesbezüglich muss man momentan die Situation als eher verhalten beschreiben.
Das ist also das, was die Ausbildung betrifft. Wie sieht es aus im Bereich der Betreuung der Kleinkinder? Frau Plotnikova, Sie haben uns erzählt, Sie sind mit Ihrem kleinen Sohn gekommen. Wie alt ist er?
Ja, ich bin mit meinem Sohn hingekommen, aber er ist schon erwachsen.
Ah, ja.
Er ist schon Student.
Ja. Und was macht er? Lebt er auch in Augsburg?
Er studiert. Ja, er lebt auch hier und er studiert und hat seinen Unterricht hier im Moment. Er studiert an der Universität da in Kharkiv. Ja, aber das Problem mit dem Kinderbetreuung, soviel ich weiß, ja aus dem Infopoint und aus meiner persönlichen Tätigkeit als Freiwillige, also das Problem ist natürlich groß und viele Menschen kommen in die Bahnhofstraße 2 und fragen, wohin sollen sie diese Kinder am Tag, ja, mit wem bleiben und wohin müssen sie gehen, um die Kinder weiter ihrer Schulbildung weitermachen können. Ja, da gibt es Probleme und wir versuchen ihnen helfen. Und das kann vielleicht Tatjana besser erklären, was da in diesem Bereich
passiert. Frau Hogan-Klubert, bitte.
Also in der Tat haben wir jetzt diese Situation, dass meistens die Mütter mit ihren Kindern gekommen sind, weil eben die Kinder in Sicherheit gebracht werden sollten. Und das war die Hauptmotivation auch für die meisten Mütter für die Flucht. Und wir haben folgende Situation, dass die Studierenden, also die größeren Kinder, wie im Falle von Frau Plotnikova, sie Online-Unterricht haben. Wir haben viel von Corona gelernt. Auch die Schulen in der Ukraine haben Online-Betrieb aufgenommen. Das heißt, viele Schülerinnen aus der Ukraine möchten ihr Schuljahr abschließen, das am 25. Mai dann auch zu Ende ist. Das heißt, viele Schüler wollen auf jeden Fall dann diese Jahrgangsklasse mitgenommen haben, bevor sie dann in die deutschen Schulen gehen. Was absolut dann natürlich nicht gefangen werden konnte, waren die Kinder im Kindergartenalter und in der Vorschule. Und das war sowieso schon mal eine Schwachstelle in verschiedenen Situationen in Deutschland, dass die Kleinkinderbetreuung schwierig war. Es ist ja für jede Mutter, die das mal durchgemacht hat, jede weiß, wie schwierig es ist, einen Kindergartenplatz zu finden. Und jetzt stellen Sie sich vor, da sind ja noch hunderte Kinder, die dazukommen, die auch nach dem Kindergartenplatz suchen. Also bisher mit den allen Müttern, die ich nach einem Kindergartenplatz gesucht habe, war ich nicht erfolgreich. Es gibt ja aber auch Gruppen. Also man organisiert sich dann eben eine Alternative, wenn die festen Strukturen einfach nicht aufnahmefähig sind.
Es gibt ja nicht mal genug Kita-Plätze für die Kinder, die hier zur Welt gekommen sind. Frau Weber, was können Sie da tun fürs solidarische Miteinander?
Ja, das ist genau das große Thema momentan. Und deswegen haben wir jetzt auch angefangen, Willkommensgruppen aufzumachen, eben niederschwellige Angebote für eben auch diese Kinder. Das sind Gruppen, die an 3 Tagen zu je 3 Stunden eben auch eine Betreuung anbieten, die angedockt sind an bestehende Kita-Strukturen. Aber das ist natürlich nicht ein normaler Kindergarten, das sage ich ganz deutlich. Ich habe schon die letzten Tage gesagt, dass man kann sich einfach auch in Strukturen nicht darauf vorbereiten, wenn in einem Nachbarland ein Krieg ausbricht. Also das kann man nicht vorher mitdenken. Und deswegen sind wir learning by doing permanent dabei, die Dinge auch zu verändern. Ich bin beispielsweise sehr froh, dass wir viele Schulen in Augsburg haben, die sehr unproblematisch und sehr unbürokratisch schon in den ersten Tagen des Krieges Schülerinnen und Schüler aufgenommen haben. Das war, glaube ich, schon mal ein guter Schritt. Und wir haben beispielsweise auch eine Hotline beim Schulverwaltungsamt eingerichtet, um eben auch Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, wie es denn weitergeht mit ihrem schulischen Werdegang. Und auch das ist etwas, genauso wie beim Infopoint Learning by Doing, jeden Tag kommt was Neues dazu, was man dann organisieren muss und wo man überlegen muss, wie eben eine gute Lösung aussieht.
Stichwort Bürokratie. Herr Haschner, in Ihren Bereichen, also bei den Unterstützungsleistungen der IHK, haben Sie da viel mit Bürokratie zu kämpfen oder geht das eigentlich glatt?
Das geht insgesamt doch sehr glatt. Ich denke an Anerkennungsverfahren, wenn es darum geht, auch Bildungsabschlüsse schlichtweg aus anderen Ländern ja hier auch anzuerkennen. Wir begleiten diese Themen, indem wir mit Checklisten arbeiten, die in sämtlichen Sprachen zur Verfügung stehen, um gemeinsam mit den Leuten, die dann Hilfe suchen, Unterlagen so zusammenzustellen, dass es einen glatten Weg findet, dann zum Anerkennungsverfahren, zu einer Gleichstellung im Grunde oder einer Bewertung eben des Bildungsabschlusses, beispielsweise aus der Ukraine.
Meine Damen und Herren, noch eine halbe Stunde unsere Sendung Agenda, heute live aus Augsburg, aus dem wunderbaren Saal am Marxplatz. Solidarisches Miteinander ist unser Thema, wie die Stadt Augsburg Geflüchtete aus der Ukraine aufnimmt. Sie können uns noch anrufen. Gleich wird mein Kollege Michael Röhl sich dann aus Köln melden mit der Zusammenfassung Ihrer Hörermeldungen. 00800 4464 4464, die Telefonnummer.
Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk Agenda.
Wir sprechen heute über die Solidarität, die als Beispiel die Stadt Augsburg den Geflüchteten aus der Ukraine entgegenbringt. Wie werden die Geflüchteten aus der Ukraine hier aufgenommen? Und was geschieht mit ihnen? Und wie denken Sie selber darüber? Das ist das Thema heute in der Agenda. Andrea Stopp weiter am Mikrofon. Zugeschaltet Frau Professor Dr. Karin Scherschel, Katholische Universität Eichstätt. Sie ist Leiterin des Zentrums Flucht und Migration an der Universität dort. Frau Scherschel, wir haben auch hier in der Sendung hervorragend deutsch sprechende Menschen aus der Ukraine. Wie werden Ihren Forschungen nach die Geflüchteten wahrgenommen, die zurzeit nach Deutschland kommen?
Die Geflüchteten werden sehr positiv wahrgenommen. Also es gibt, Frau Weber hat das eben angesprochen, eine große Solidarität. Das gilt aber nicht nur für Augsburg, das gilt für viele Kommunen. Das heißt, Menschen sind sehr solidarisch, sie sind bereit, ihre Wohnungen zur Verfügung zu stellen, sie sind bereit, sehr viel zu arbeiten. Das heißt, es gibt eine sehr positive Wahrnehmung. Das hängt sicher damit zusammen, dass es viele Frauen und Kinder sind. Frauen und Kinder werden in der Regel auch als verletzliche Personen wahrgenommen, sind sozusagen Personen, die man als Europäerinnen auch wahrnimmt, als richtige Flüchtlinge. Das hat man auch etwas sozusagen den Debatten des Anfangs entnommen, dass es sich hier jetzt um wirklich richtige Flüchtlinge handelt, die vor einem russischen Angriffskrieg fliehen und die auch etwas sozusagen stellvertretend für die europäischen Werte stehen. Deshalb ist die bislang, das heißt nicht, dass es Wendepunkte in der Wahrnehmung geben kann, aber bislang ist die Wahrnehmung dieser Geflüchteten sehr positiv.
Mhm. Frau Plotnikova, Marina Plotnikova, darf ich Sie noch fragen, wie kommen Sie eigentlich finanziell im Moment klar?
Im Moment habe ich keine materielle Unterstützung, ja finanzielle Unterstützung, und ich gebe Geld, das ich schon vom im Voraus,
das Sie gespart nicht, hatten?
Ja, gespart, ja genau, gespart habe, ja. Und wir warten wie die anderen Flüchtlinge, wie viele andere Flüchtlinge auf diese Termine in verschiedenen Behörden. Ja, und das ist ein Problem. Natürlich, das ist ein Problem. Es ist klar, dass es so viele Flüchtlinge sind, das verstehen wir alle. Aber manche Menschen verlieren Geduld und natürlich, es ist sehr schwer. Bürokratie, das ist schwer für unsere Menschen, für unsere ukrainischen Menschen. Und natürlich manche wollen nach Hause zurückkehren, aber einige haben kein.
Trotzdem geht es natürlich nicht ohne die Bürokratie. Eva Weber, Sie hatten es gerade schon mal angedeutet, die finanziellen Belastungen. Wie wird das geregelt werden? Haben Sie eigentlich Planungssicherheit schon für das kommende Jahr finanzieller Art?
Nein, haben wir noch nicht, weil wir einfach auch gar nicht wissen, wie das jetzt mit dem Rechtskreiswechsel dann wirklich aussieht. Wir wissen, dass es momentan für viele, die hier ankommen, einfach schwierig ist, auf diese Termine zu warten. Man muss aber verstehen, wenn man beim Amt für Soziale Leistungen einen entsprechenden Antrag stellt, dann dauert so eine Antragstellung zwischen 1 und 2 Stunden. Weil es einfach schlicht und ergreifend so viele Informationen sind, die da auch eingebracht werden müssen. Und auch deswegen haben wir dort Personal aufgestockt, um eben eine schnellere Antragsbearbeitung auch sicherzustellen.
Aber bis dahin sind natürlich viele Menschen angewiesen auf das, was die Bürger zum Beispiel in der Stadt Augsburg spenden. Wie wichtig sind diese Spenden und worauf beziehen sie sich? Was wird gespendet? Umgekehrt gefragt, was ist denn nötig?
Also auf die Spenden sind wir in der Tat angewiesen. Es werden natürlich Spenden gesammelt, die direkt in die Ukraine geschickt werden. Also das sind, weil die humanitäre Lage in der Ukraine sich verschlechtert dramatisch. Also man braucht ja wirklich Essenskonserven, Kleidung, Verbandmaterialien und so weiter. Aber wir merken immer mehr, wir müssen hier auch Spenden sammeln, dann für die Menschen, die hierher ankommen. Sei es einfach Nahrungsmittel, sei es ja auch Kleidung und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass eben nach 2,5 Monaten oder 1,5 Monate des Krieges, dass die Spendenbereitschaft nachlässt. Und wir appellieren an alle, der Krieg geht ja in die heiße Phase und wir brauchen Spenden.
Für das Überleben ist gesorgt, zum Beispiel im Hotel Cosmopolis. Eva-Maria Götz war dort, hat sich das angesehen. Das ist eine Begegnungsstätte, die die Stadt geschaffen hat. Unter anderem wird dort kostenloses Mittagessen. Ja, man muss auch an das, man muss auch schlicht und einfach an das Essen denken, für Geflüchtete geboten.
Hier ist es unsere Bar oder Café.
Man kommt in einen Raum, in dem als erstes eine alte Retro-Bar ins Auge fällt. Das ist alles so ein bisschen im Stil der 50er Jahre eingerichtet. Dieses Café, diese Begegnungsstätte in dem Grand Hotel Cosmopolis hat auch einen Namen. Und zwar nennt es sich Café Liv Aleppo. Und das zeigt ja schon, dass es offen ist für alle Geflüchteten.
Cosmopolis bedeutet ohne Grenze Hotel. Darf jeder kommen hier rein.
Hier sind Leute aus Afghanistan willkommen, wie Sie. Es sind alle. Leute da aus Syrien.
Iranische Leute und jetzt ist ukrainische auch.
Jetzt kommen wir die Treppe runter, sind im Keller und hier wird ordentlich gearbeitet, denn hier ist die Küche. Und neben mir steht Peter Fliege, der sich um das Cosmopolis kümmert. Können Sie mir kurz ein bisschen was erzählen zur Geschichte vom Grand Hotel Cosmopolis.
Entstanden 2011 durch Künstler und Aktivisten. Und wir wussten eben, dass dieses Haus leer steht, schon über 5 Jahre. Der Besitzer ist die Diakonie. Und wir haben eben da angefragt, ob wir das Haus nutzen können und hatten dann erfahren, dass gleichzeitig die Regierung von Schwaben eine Anfrage gestellt hat für die Unterbringung von Geflüchteten. Und dann ist da bei unserer Idee eben entstanden, hey, lass das zusammenbringen, und haben dann ein Konzept entwickelt. Auf jeden Fall war es so, dass die uns unterstützt haben in der Idee und haben uns gleich einen Schlüssel gegeben.
Also 65 Leute wohnen hier?
Genau, und dann gibt es halt einen Hotelbereich, in dem halt dann Gäste kommen, übernachten.
Im Moment leben Menschen hier, die aus der Ukraine kommen, aber keine Ukrainer sind.
Das sind Studierende, die aus Nigeria oder aus den afrikanischen Ländern kommen. Studierende, die eben aus der Ukraine kommen. Und das, was halt prekär macht, ist, dass da keine Gleichbehandlung stattfindet, sondern die Ukrainischen, die einen Pass haben, die haben es halt viel leichter, kriegen sofort einen Zugang zum Arbeitsmarkt. Der Aufenthalt ist gesichert. Das ist eben bei diesen Menschen, die jetzt keinen Pass haben, aber trotzdem aus der Ukraine flüchten mussten. Die können keinen Aufenthaltstitel haben.
Befürchten Sie, dass da sowas entsteht wie so eine Zweiklassengesellschaft unter den Geflüchteten?
Natürlich ist von außen betrachtet oder das Erleben, das wir jetzt haben, natürlich eins, hey, da stimmt irgendwas nicht. So kann man Menschen nicht behandeln. Auf der einen Seite Menschen in die First Class und die anderen in die Second Class.
Wir gehen mal rein in die Küche. Gerne. Hier wird gearbeitet und gegessen. Es ist also ein großer Küchenbereich. Auf der einen Seite abgetrennt der Herd. Da steht schon ein großer Suppentopf und wartet auf die hungrigen Mäuler. Und dann daneben ein ganz großer, langer Tisch, an dem bestimmt 20, 25 Menschen Platz finden. Und da sitzen auch schon Leute und da wird schon gegessen und getrunken. Dann gehen wir zu Ekaterina. Ekaterina kocht heute. Sie ist über die Aktion Sühnezeichen nach Deutschland gekommen, nach Augsburg gekommen und kann jetzt hier als Praktikantin arbeiten.
The most important for me that here you can do whatever you want, because you can help in the kitchen, in the bar, you can help with refugees with whatever you want, you can do workshops and everything else.
Das Schöne an diesem Ort ist, dass man relativ machen kann, was man möchte, aber dass man auch mithelfen kann in der Küche.
And we try to organize this safe space for them, and also we are trying to translate something, to show them some places in Augsburg. Yeah, and everything, even this usual thing, can help them, I think.
Also wichtig ist, dass die Menschen, die hierher kommen, einen sicheren Ort haben, an dem sie sich treffen können, an dem sie sich austauschen können, an dem sie auf Leute treffen, die ihnen Dinge übersetzen können, erklären können, vielleicht auch mal schöne Plätze in Augsburg ansehen können gemeinsam. Und was auch wichtig ist, ist, dass das Essen hier kostenlos ist. Denn noch haben viele Menschen ja keine Arbeit und müssen sich noch hier neu orientieren. Vielen Dank.
Ja, das solidarische Miteinander zeigt sich natürlich auch im Tätigwerden. Wolfgang Haschner, der sich bei der IHK um die berufliche Bildung hier in Augsburg kümmert. Diese Arbeit und diese Tätigkeit, das ist doch das, was die Menschen wollen. Denn das Herumsitzen und Warten, auf was weiß keiner eigentlich genau und über welche Zeiträume, das kann es ja nicht sein. Also das in Arbeit bringen, in gewisser Weise eine sinnvolle Beschäftigung den Menschen anzubieten, ist das Ihr Ziel in der IHK?
Nicht nur unser Ziel in der IHK, sondern insgesamt alle Akteure sind offen und bereit, einfach ja Suchende an die Hand zu nehmen, nachzuspüren, wo liegen Talente, wo liegen Interessen, wo liegen Neigungen, um dann bestmögliche Antworten zu finden. Das macht allem voran hier die Arbeitsagentur. Das ist zweifelsohne so, aber auch wir bei den Kammern, wir haben die Teams, die Integrationsberater, die es 2015 auch schon gab, reaktiviert, wenn Sie so wollen. Und wir versuchen hier auch in direkten Gesprächen genau diese Dinge herauszuarbeiten, um vielleicht dann Antworten zu finden auf den Fachkräftemangel, den es zweifelsohne in unserer Region auch gibt.
Also da haben Sie schon Hoffnungen perspektivisch, dass fachkräftemäßig sich etwas Positives auch für unser Land, für Deutschland ergeben könnte?
Fachkräfte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig für junge Menschen, ja auch niedrigschwellige Zugänge zum Ausbildungsmarkt zu schaffen. Ich denke an Teilzeitausbildung, wo ich vielleicht ja am Vormittag eine Ausbildung absolvieren kann und am Nachmittag Tag noch intensiver die Sprache lerne oder ähnliche Dinge mehr. Also diese Dinge ja wieder in den Vordergrund zu stellen, um damit Wege zu öffnen, ich glaube, das muss unser aller Ziel sein.
Aber das erfordert ja ein sehr intensives Sich-Kümmern. Können Sie denn eine fast schon persönliche Begleitung dieser Menschen überhaupt sicherstellen über einen längeren Zeitraum?
Noch ist das tatsächlich möglich, aber das geht auch nur, weil wir ja seitens der Kammern hier nicht alleine gestellt sind, sondern durchaus wissen, dass viele Partner den Weg mit uns gehen und dass vielfach auch Unterstützungsangebote über Personalverantwortliche in den Unternehmen auch hier zur Hilfe gehen.
Mhm. Marina Plotnikova, das, was Sie brauchen und was Ihre Landsleute brauchen, sind klare und deutliche Angaben, was Sie tun können, wohin Sie sich wenden möchten. Ist das erfüllt hier in Augsburg?
Ja, wir danke schön, vielen Dank an alle Menschen, die hier uns allen in Augsburg helfen. Das ist die Hilfe nicht nur von Privat, sondern auch von verschiedenen Organisationen, von vielen Unternehmen. Ja, das fühlen wir. Wir empfinden diese Unterstützung. Aber das Wichtigste, was die Menschen hier in Augsburg jetzt brauchen und womit sie zu uns an Infopoint kommen, das sind die Sprache, den Job und Sozialleistungen. Das sind die wichtigsten Fragen, die jeder von ihnen stellt. Ja, und manche haben das all bekommen, aber die meisten warten auf etwas noch. Mhm. Ja, und das ist die Hauptproblem. Aber
gibt es Angebote sprachlicher? Also werden Ihre Landsleute, die der deutschen Sprache noch nicht so genial kundig sind wie Sie selbst, werden die unterrichtet in Deutsch?
Ja, die möchten Deutsch lernen und sie sind in der Suche nach verschiedenen Kursen und in unserem Verein Deutsch-Ukrainischen Dialog haben wir so einen Kurs für die Menschen organisiert. Das sind die, ja, wir haben schon drei Gruppen und die Leute kommen, ja, und wir helfen ihnen kostenlos, ja.
Da gibt es ja eine ganze Reihe von Angeboten, auch Sprachangebote für die Helferinnen und Helfer aus Deutschland und aus Augsburg, die sich an die Ukrainerinnen und Ukrainer wenden. Auch die werden ausgestattet mit den wichtigsten Grundbegriffen in ihrer Sprache, in Ukrainisch. Wir schalten mal kurz nach Köln, wenn Sie einverstanden sind. Dort folgt mein Kollege Michael Röhl dieser Sendung. Und Sie haben, Michael, ein wenig ausgewertet, was unsere Hörerinnen und Hörer bemerken möchten zu unserer Sendung, die ja vom solidarischen Miteinander handelt, als Beispiel hier in Augsburg.
Ja, Andreas, ich fange einfach mal mit dem Respekt an, den viele Hörerinnen und Hörer auch denen gegenüber erbringen, die helfen, auch Geflüchteten helfen in Deutschland. Das passiert ja nicht nur in Augsburg. Aber da nochmal der Hinweis, das sollte an dieser Stelle auch gesagt werden. Und dann gibt es ganz, ganz viele konkrete Fragen. Also, Sie haben ja den beruflichen Einstieg schon mehrfach angesprochen, dass die Menschen auch arbeiten wollen, die Geflüchteten aus der Ukraine, die zu uns kommen. Aber da gibt es doch Riesenzweifel, dass das mit der Anerkennung von beruflichen Abschlüssen, von Studienabschlüssen tatsächlich hier so unproblematisch verläuft. Ein Hörer aus Irland hat angerufen, 3,5 Jahre hat es gedauert, bis der Studienabschluss anerkannt wurde. 1.000 Euro hat es gekostet und er sagt, Bekannte, die hätten nach 2 Jahren aufgegeben und die wären einfach zurückgegangen. Und er hofft, dass mit Blick auf die Ukraine tatsächlich da Deutschland auch gelernt hat. Stichwort Unterbringung, in vielen Städten Wohnungsknappheit. Wie sieht das in Augsburg aus? Gibt es ausreichend Wohnraum? Worauf stellt man sich auch in Augsburg ein? Werden die Geflüchteten länger brauchen? Das heißt, also braucht man da möglicherweise auch länger Wohnraum? Und dann, Sie haben ja die Summe selber auch genannt, Andreas Stopp, 3.000 Euro pro geflüchtete Person pro Monat, so habe ich das verstanden. Und da gibt es schon hier auch die Frage, gibt es da eine Debatte in Augsburg über die Hilfe für Geflüchtete? Also verbunden auch mit der Forderung, dass denen es in unserer Gesellschaft nicht gut geht, dass da mehr getan werden müsste. Und dann vielleicht auch an diejenigen, die bei Ihnen in der Runde sind, geflüchtete Ukrainerinnen, Ukrainer, nochmal die Frage, diese Debatte in Deutschland, Waffenlieferungen, mehr Diplomatie. Wie sieht man das aus ukrainischer Sicht? Und ganz zum Schluss, ich hoffe, es stimmt. Eine Hörerin hat uns geschrieben von der Ukraine-Hilfe in Berlin und sie sagt, am kommenden Wochenende das ukrainische, das orthodoxe Osterfest. Wird das in Augsburg gefeiert? Kirchen in den Nachbarschaftszentren mit Lieder, mit Osterschmuck, wie sie zeigt, auch aus der Ukraine. Also gibt es da so etwas wie ein orthodoxes Osterfest in Augsburg am kommenden Wochenende?
Das wäre ja wirklich Balsam für die Seele. Vielen Dank, Michael Röhl. Ich gebe die Fragen, die Sie aufgeworfen und zusammengefasst haben, sofort weiter. Orthodoxes Osterfest an unsere beiden Ukrainerinnen. Frau Hogan-Klubert stammt selber aus der Ukraine, ist längere Zeit natürlich schon in Deutschland. Wie schaut das aus mit dem orthodoxen Osterfest in Augsburg?
Also man muss ja wissen, dass Ukraine ein multikonfessionelles Land ist. Also orthodoxe Kirche ist eine von vielen Kirchen. Wir haben ja auch die sogenannte griechisch-katholische bzw. katholische Kirche, die hat schon gefeiert eben am Wochenende davor. Und wir haben in Augsburg zwei ukrainische Kirchen. Die griechisch-katholische Kirche und die hat schon gefeiert. Und dann die orthodoxe Kirche, die feiert jetzt am kommenden Sonntag. Und wir haben dann zusammen auch mit Friedensbüro Augsburg dann verschiedene Aktionen geplant, dann die Tauben gebacken, das Osterbrot gebacken, wo das eben miteinander in dem Dialog verteilt wird, wo wir Eier und Osterbrot essen werden und die Friedenstauben vom Friedensbüro genießen werden.
Der deutsch-ukrainische Dialog ist ja eine Institution, die nicht konfessionell gebunden ist und schon gar nicht parteipolitisch. Also hier kommen die Religionen zusammen und miteinander. Die Frage an Frau Weber, die Michael Röhl gerade aufgeworfen hat. Gibt es in Ihrer Stadt eine Debatte über die doch sehr intensiven Hilfeleistungen in Anbetracht, dass auch in unserem eigenen Land, mit Sicherheit auch in Ihrer Stadt, finanziell nicht alles zum Besten bestellt ist und es eben auch Armut in diesem Sinne gibt?
Ganz, ganz vereinzelt, aber bei weitem nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ich glaube, dass wirklich diese Not, die für die Menschen aus der Ukraine gerade einfach im Vordergrund steht, dass das wirklich bei vielen dann doch nochmal anders gesehen wird, als diese Not, die man hat, also die auch Einheimische haben. Was sicher ein großes Thema ist, und das war ja auch eine Frage, ist das Thema Wohnraum. Augsburg ist eine Stadt mit zu wenig Wohnungen. Also die städtische Wohnbaugruppe ist fleißig am Bauen, aber trotzdem wissen wir, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Und das ist natürlich jetzt auch eine entsprechende Verschärfung. Und je nachdem, wie lange der Krieg dauert, wird das natürlich ein Thema werden. Und wir haben es vorher auch gehört, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer natürlich gerne in die Städte gehen. Und das ist natürlich etwas, wo man, wenn der Krieg länger dauert, auch überlegen muss, wie man das auch schafft, auch eine entsprechende Verteilung auch auf den ländlichen Raum hinzubekommen, weil das können die Städte alleine nicht leisten, weil bei uns in den Ballungsräumen, wie gesagt, Wohnraum schon knapp ist. Und da kann man sich in Teilen vorbereiten, aber natürlich nicht so umfassend, wie es wahrscheinlich notwendig wäre.
Frau Professor Scherschel, die Sie ja bundesweit die Situation im Blick haben. Das, was wir gerade aus Augsburg hier zusammengetragen haben, ist das beispielgebend für die Situation in ganz Deutschland oder gibt es in anderen Städten, in anderen Kommunen, in anderen Gemeinden andere Probleme oder gleicht sich das im ganzen Land?
Das ist schwer zu sagen. Ich kenne nun Augsburg so ein bisschen. Augsburg hat eine sehr starke Zivilgesellschaft. Augsburg hat im Laufe der Jahre, historisch eine starke Erfahrung mit Einwanderung. Frau Weber hat es zu Beginn gesagt, einen hohen Grad an Zuwanderung, eine starke Zivilgesellschaft, starke Vernetzung. Tür an Tür wurde eben genannt, aber es gibt weit mehr Akteurinnen. Das heißt, Augsburg ist ganz sicher ein vorbildliches Beispiel. So würde ich das beschreiben. Es hängt von den Kommunen ab und es gibt ähnliche Momente, es gibt Unterschiede. Das hängt tatsächlich davon ab, wie Kommunen mit Migration umgehen. Zum einen kann man sagen, dass Kommunen Migration immer stärker zum Kernthema in den letzten Jahren erklärt haben. Aber es hängt von den politischen Konstellationen vor Ort ab. Es hängt sozusagen von der Zivilgesellschaft vor Ort ab, wie die zusammenarbeitet. Von daher lässt sich sagen, es gibt viele Problemlagen, die ich jetzt gehört habe, die ich aus anderen Kommunen kenne. Es gibt aber auch viele Unterschiede und es hängt tatsächlich von der jeweiligen Kommune ab.
Frau Scherschel, können wir eigentlich aus der momentanen Situation, die wir am Beispiel Augsburg durchbesprochen haben in dieser Sendung, können wir etwas ableiten, können wir etwas lernen zur Situation der Demokratie und wie wir in Deutschland mit dem hohen Gut Demokratie umgehen? Was lernen wir aus den auch Belastungen, die durch die Geflüchteten aus der Ukraine auf Deutschland zukommen?
Für die Demokratie, das ist eine große Frage, die Sie kurz vor Schluss stellen. Ich versuche von den Anhaltspunkten, die wir jetzt in der Diskussion hatten, was lernt man für die Demokratie? Das sind Menschen wie Frau Plotnikova, die sich, obwohl sie geflüchtet sind, engagieren. Das sind Menschen wie Frau Hogan-Kluber, die Tag und Nacht zurzeit aktiv ist. Also wir lernen sozusagen, dass Menschen bereit sind, solidarisch zu handeln, dass sie über ihre eigenen Kräfte hinauswachsen, dass eine Stadt sich einer Problemlage stellt, dass eine Stadt versucht, mit etwas umzugehen. Das hat Frau Weber eben angesprochen. Es findet ein Krieg statt. Niemand war in der Art auf diesen Krieg vorbereitet und alle müssen jetzt sozusagen sehen, wie sie mit diesem Krieg umgehen. Und man kann sehr viel für ein solidarisches Miteinander daraus lernen. Und eben kam auch von Frau Weber die Rückmeldung, dass die Sozialneidsdebatte, von der ich ausgehe, dass sie irgendwann kommen wird, dennoch zurzeit sehr verhalten ist. Das heißt, wir lernen da, was Demokratie angeht, dass Institutionen stark sein können, dass Menschen solidarisch handeln und dass dies demokratiebildende Funktion hat, mit solchen Krisen umzugehen, vor allem dies nach 2 Jahren Corona-Pandemie. Ich glaube, das sind Erfahrungen, die man sozusagen als demokratiebildend bezeichnen kann, aber da gibt es sicher viel mehr.
Tatjana Hogan-Klubert, um nochmal ganz konkret zum Ende der Sendung zu werden. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, gibt es die eigentlich? Ich habe gehört, dass die Stadt Augsburg gerne auch wissen möchte, wenn da ein privater Unternehmer mit einem Bus voller Menschen kommt aus der Ukraine, dass die Stadt gerne vorher informiert werden möchte, weil sie ja den Wohnraum zur Verfügung stellen muss. Sind Sie international vernetzt?
Ja, wir haben dann Kontakte zu den Freiwilligen in Polen, in der Slowakei, zu Rumänien. Wenn wir wissen, dann Familien werden die Grenze überschreiten, dass wir dann schon unsere Leute in Polen informieren und von uns private Personen, also nicht vom Verein, private Personen sind an die Grenze gefahren und haben dann auch die Mütter mit Kindern, 3-tägiges Kind wurde von uns abgeholt und in diesen vulnerablen Lagen den Menschen geholfen. Ansonsten würde ich schon auch sehr dafür plädieren, dass wir voneinander, miteinander und übereinander sehr viel jetzt gelernt haben und dass wir so eine starke europäische Solidarität dadurch geschafft haben, dass wir wissen, wie wir miteinander vernetzen, wie wir einander helfen, dass wir auch lernen, wie die Strukturen funktionieren in den verschiedenen Staaten, dass wir lernen, was wir tun können über die Grenzen hinaus, wie wir kooperieren mit der Stadtverwaltung, mit den Organisationen untereinander. Das sind unwahrscheinliche Kompetenzen, die hier auch gelernt wurden. Und zurückkommend auf den Goldenen Saal, immer wenn ich mit den Menschen aus anderen Ländern hierher komme, nach Augsburg, da gehe ich in den Goldenen Saal, schaue euch auf die Decke und sage, das sind die Bürgerkompetenzen, die zivile Kompetenzen, die abgebildet sind, auf die der Staat so stolz ist. Das Handeln, das Arbeiten miteinander, die Ehrlichkeit. Und das ist das eigentlich, was in dieser Krisensituation vielleicht auch an, ja, das mag zynisch klingen, an Gutem rauskommen kann.
Marina Plotnikova, Sie haben uns eingangs der Sendung sehr intensiv geschildert über Ihr persönliches Schicksal. Sie sollen das letzte Wort in dieser Sendung haben. Interessant ist ja, Ihnen wurde geholfen und wird geholfen und Sie selbst helfen natürlich auch schon wieder Ihren Landsleuten und umgekehrt auch den Deutschen. Gibt es noch etwas, was Sie uns mitgeben möchten, was Sie vielleicht den Augsburgerinnen und Augsburgern mitgeben möchten?
Ja, danke schön. Ich möchte sagen, dass ich persönlich und die anderen Menschen eine große, große Unterstützung von anderen Seiten hier in Augsburg und in Deutschland empfinden, ja, fühlen. Wir sind sehr dankbar darüber. Und ich möchte sagen, dass Sie, die Menschen, die hier in Europa leben, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, Sie haben eine Wahl. Jeder von Ihnen hat eine Wahl, ja, was zu unternehmen. Zu Hause bleiben und irgendwo hinzufahren, ja, viele Menschen aus der Ukraine haben keine Wahl im Moment. Und wir bedanken Ihnen für Ihre Unterstützung und wir hoffen auf das Beste, ja, in unserem Leben und im Leben von Europa.
Das hoffen wir mit Ihnen.
Dankeschön.
Ihnen vielen Dank, Marina Plotnikova. Ich bedanke mich bei Eva Weber, der Oberbürgermeisterin von Augsburg, bei Tatjana Hogan-Klubert vom Ukrainischen Dialog, bei Frau Professor Karin Herschel von der Universität Eichstätt und bei Wolfgang Haschner von der IHK. Am Mikrofon war Andreas Stopp und wir verabschieden uns hier aus Augsburg, aus diesem herrlichen Saal. Draußen scheint die Sonne nach wie vor, das Plakat mit den ineinander verschränkten Händen, den ukrainischen Farben und dem Herz.